Ich finde einfach, und das ist ja jetzt kein Angriff gegen die Hörer oder so, falls ihr betroffen seid, das ist das System an sich, das die Leute so verloren macht. Die Leute kennen ja nichts dafür. Also man wird ja nicht stumpf geboren. Das, was ich als Schule miterlebt habe, das ist ein Kindergarten gegen das, was heute Schule ist. Ganz ehrlich, ganz offen. Ich konnte meine Grundrechnungsarten, ich konnte im Kopf Wurzel ziehen und dividieren. Das war's. Heute machen sie meterlange Formeln und berechnen das Gewicht des Mondes. Für wen denn? Ja, und dann geht man aus der Schule raus, weiß alles, aber kann nichts.
Hallo und herzlich willkommen zum Jobgeflüster Podcast. Mein Name ist Alex und als Gründer, Speaker und Coach kämpfe ich seit Jahren für eine Welt, in der jeder spielend leicht den richtigen Beruf für sich finden kann. Wenn dich interessiert, was es da draußen noch so für interessante Berufe gibt, bist du hier genau richtig. Denn egal, ob du gerade vor deinem Schulabschluss stehst, mitten im Studium steckst oder vielleicht sogar eine berufliche Neuorientierung suchst, am Ende nimmst du hier garantiert wertvolle Impulse mit. Lieber Thomas, wie schön, dass du da bist im Jobgeflüster-Podcast. Ich darf dich erstmal ganz herzlich begrüßen. Fühlst du dich wohl? Fühlst du dich fit?
Ja, servus Alex. Sehr, sehr, sehr wohl, sehr fix. Ich bin nervös und aufgeregt, was da jetzt auf mich zukommt. Ich freue mich.
Du musst dir gar keine Sorgen machen. Es geht um das Lieblingsthema der meisten Menschen, um einen selbst, in dem Fall eben um dich. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was du mit uns teilst, natürlich auch auf einer beruflichen Ebene. Mhm. Und bevor wir loslegen, hätte ich eine random question an dich. Bist du dafür bereit?
Nein, mach, hau drauf.
Sehr ehrlich, super. Aber auch da keine Sorge, geht nur darum, dass man ein bisschen mehr über dich erfährt. Kunst. Was ist denn dein Lieblingskunstwerk? Und warum vielleicht, wenn du eins hast?
Lieblingskunstwerk.
Ja, genau. Ist random question, wie gesagt. Einfach irgendwas.
Ich weiß nicht, warum das so ist. Im Wohnzimmer meiner Eltern hängt ein völlig wertloses Bild. Das ist so ein 1,50 m x 1,20 m, ein Riesenbild. Und das zeigt einen stillen See in einem Birkenwald. Das ist sehr schön gemalt, es ist nichts Besonderes. Aber da in diesem Bild habe ich mich als Jugendlicher schon immer verloren. Da konnte ich da hinschauen und reinstarren und mich reinwünschen. Ich weiß nicht mal, von wem es ist. Es ist wirklich absolut ein wertloses Bildchen. Aber das, wenn es darum geht, ist das mein Lieblingskunstwerk. Ein Landschaftsbild.
Das ist ein Landschaftsbild. Kannst du es ein bisschen beschreiben noch? Weil ich finde es durchaus spannend. Ich meine, irgendwas wird es hier haben, wenn du das wirklich so positiv in Erinnerung hast.
Ich war ein ziemlich depressives Kind und das Bild, die Landschaft ist eine Herbstlandschaft, herbstlicher Birkenwald. Du kannst dir das vorstellen, dieses Farbfeuerwerk, gelbe, bräunliche, rötliche, die weiße Rinde, ein kleiner Teichsee, in dem sich der Birkenwald dann widerspiegelt, dahinter ferne Berge, die nicht so hoch sind und so ein Wald, ein Weg, der sich in den Wald verliert. Das hat so ganz 100% meine Stimmung immer wieder gespiegelt und ich konnte mich da drin verlieren. Einfach ein Herbstwald in einem See mit leicht bewölktem, schön blauen Himmel, so wie es die Maler gerne haben, weil Wolken musste man malen können, da konnte man Kunst beweisen. Ja, so sieht's aus. Das ist einfach ich gewesen. Das hat mich einfach angesprochen als Kind und Jugendlicher. Und heute, wenn es da hängt, ich habe erst unlängst zu meiner Mutter gesagt, wenn es ihr mal nimmer seid, das ist das Einzige, was ich wirklich haben will. Dieses alte Bild.
Schön, sehr schön. Aber cool zu sehen, was du damit verbindest und dann auch was gehabt hast, was damals deine Stimmung so gut eingefangen hat, sozusagen. Und man merkt aber auch schon in der Art, wie du das beschrieben hast. Also du bist ja, ich würde jetzt mal Storytelling-Experte nennen. Ich habe dich ja auch als Schaltrichter kennengelernt, was ja auch aktuell deine Profession ist und du dich beruflich damit beschäftigst. Nimm uns gerne mal mit auf deine Reise. Wer ist der Schaltrichter? Was macht der? Und wie ist er geboren worden oder entstanden?
Das ist auch aus einer ziemlich kaputten Phase von mir entstanden. Es starb meine Tochter, die hatte Krebs Und das war 2010 und das waren furchtbare Jahre, die darauf gefolgt sind, weil ja nicht nur der Verlust aufbricht, sondern über den Verlust und über die Trauerarbeit brechen ja auch ganz uralte Verwundungen auf, die, wie ich schon gesagt habe, ich war ja doch ein depressives Kind, du bist damit ziemlich alleine. Also es gibt da nicht viel Hilfe, wenn du sie nicht suchst. Und das gelang mir aber einige Jahre lang nicht. Ich habe das tief in mir drin vergraben, war aber völlig am Sand. Ich habe in der Zeit ganz intensiv online gespielt, World of Warcraft, mit einer Gilde, also mit immer denselben Leuten, das war so mein Freundesersatz. Und wir waren richtig gut, das muss ich dazu sagen. Und da kam dann so ein Moment, da ging es mir dann schon besser. Ich habe dann Therapie doch angesucht nach 4 Jahren und habe das ein paar Jahre gemacht. Und es ging mir halt auch immer besser. Und wir waren in der Gilde beim Online-Spielen. Auch wir waren so gut, dass wir uns manchmal an andere Gilden ausgeborgt haben. Die haben angefragt, ob wir denen nicht bei einem Boss mythisch raiden, wurscht, egal. Ob wir da nicht aushelfen mit unserem Können, haben wir gemacht. Und dann bin ich da so in den Discord-Channel rein und sage, hallo zusammen. Und dann kam so ein Mädchen an, das dürfte so eine, weiß ich nicht, 25 Jahre alt gewesen sein. Und ich sagte, Mann, der hat eine Stimme. Und ich sag, oh, danke, das freut mich aber sehr. Und ein anderer sagte, du müsstest Hörbücher machen. Oh, ja, das wäre schön. Und das Mädel sagte dann, mach einen Podcast. Und ich habe gesagt, was ist ein Podcast? Ich habe das nicht mal gewusst. Fand das interessant und so über die Monate hinweg haben es mich auch meine Gildenleute immer wieder bestärkt und gesagt, du hast die Stimme, du kannst dich auch so ausdrücken. Da habe ich mal nachgeforscht, wirklich von der Pike auf angefangen, was ist ein Podcast? Wie macht man sowas? Ja, und dann war der Schalltrichter geboren. Der Schalltrichter ist eine Reminiszenz an den Axel Corti. Der lebt leider nicht mehr. Das war einer der größten Publizisten des österreichischen, dass ich das Wort rauskriege, österreichischen Rundfunks.
Sehr gut.
Und er hatte einmal die Woche eine Sendung und die hieß Der Schalldämpfer. Und Das war ein Zyniker hoch 4. In seinen Texten Zyniker, Satiriker, ein ganz sarkastischer Mensch, ein Könner mit dem Wort. Und ich mochte den immer. Und der ging mir da durch den Kopf. Und dementsprechend ist auch der Schalltrichter ein sehr zynisch-sarkastischer Podcast, der so aller Welts Probleme aufs Korn nimmt. Durchaus auch einmal die rechte Politik oder aber dumme Fragen oder Schwarzfahrer oder einfach so Themen aus dem Alltag gegriffen, wo wir Menschen völlig blöd reagieren und ich überzeichne das dann. Und so ist das passiert. Und muss dazu sagen, wenn ich ein bisschen ausholen darf, das war
immer gern.
Das war absolut mein Prototyp. Ich hatte ja keine Ahnung, was ich da mache. Ich habe einfach mal gestartet. Und im Laufe der Zeit hat sich dann doch ein bisschen Kenntnisstand eingerichtet. Der Gio hat mir dabei geholfen. Auch ganz lobend erwähnen muss ich da den Michi von Meinungsgeflüster, den ich sehr liebe.
Gerne einen Gruß an beide, an den Gio und den Michi, Meinungsgeflüster. Der Gio war auch in der ersten Folge vom Jobgeflüster-Podcast. Also beide in der Podcast-Welt, sage ich jetzt mal, bekannt und untriebig und tolle Typen.
Ja, und mit dem, was ich da gewusst habe, habe ich dann einen zweiten Podcast gegründet. Das ist Against Fate. Da geht es dann wirklich um reine Storytelling, also Überlebensgeschichten. True Survivor Stories. Und die auch erstklassig recherchiert sind. Darauf habe ich Wert gelegt und die super erzählt sind. Und da habe ich dann den Schaltrichter aus den Augen verloren. Und irgendwo ist mir das Gleiche dann mit Against Fate passiert, wo ich gesagt habe, irgendwie fehlt mir da noch was. Okay. Und habe den mal auf Eis gelegt. Der existiert noch, der wird auch weitergemacht, versprochen. Und ich merke aber jetzt mit dem Schaltrichter, das bin halt ich. Das bin halt so hundertprozentig ich.
Back to the roots sozusagen.
Back to the roots. Und seit knapp einem Jahr kommt jetzt wöchentlich eine Folge raus. Ich habe nie ausgelassen und darauf bin ich stolz. Ich habe noch 50 Geschichten vorgeschrieben, muss sie nur aufnehmen. Also
geht schon wunderbar. Das heißt, wenn man mehr von dir hören möchte, auf jeden Fall Schaltrichter, der Podcast heißt so. Und Against Fate gibt es auf jeden Fall auch noch.
Ja.
Das ist ein True Crime
Nein, True Podcast? Survival Stories. Ich erzähle zum Beispiel die Geschichte von der thailändischen Fußballmannschaft, die da in der Höhle eingeschlossen war vor ein paar Jahren.
Okay, True Survival Stories, also wahre Geschichten, wo Menschen quasi ums Überleben gekämpft haben und es geschafft haben.
Ja,
sonst könnten sie ihre Geschichte natürlich wahrscheinlich nicht ganz so gut erzählen.
Ja, so ist es. Da gibt es auch Bücher und Berichte dazu. Da kann man hervorragend recherchieren und dementsprechend die Geschichte auch aufbauen.
Das ist ja cool. Das ist so eine Idee, die habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Werde ich auf jeden Fall mal reinhören. Das kann ich dir versprechen. Ich bin eigentlich selber bei Podcasts eher so der Wissens- und Bildungstyp und versuche mich da weiterzubilden und zu lernen. Es ist nur einer, mein absoluter Lieblingspodcast, ich weiß nicht, ob du den kennst, der heißt Fake Doctors, Real Friends.
Nein, sorry.
Der ist tatsächlich von den zwei Hauptdarstellern von meiner Lieblingsserie Scrubs. Und die zwei Hauptdarsteller, die sind ja tatsächlich falsche Ärzte, deswegen Fake Doctors in der Serie. Und sind aber in Wirklichkeit beste Freunde, die Darsteller, und haben dann da einen Rewatch-Podcast gemacht, was ich geil fand, weil ich diese Serie liebe und die dann noch so ein paar Hintergrundinformationen gegeben haben. Mittlerweile sind die Folgen durch, jetzt interviewen sie spannende Leute, geben ein paar Insights so in Hollywood und wie die Filmindustrie funktioniert.
Yeah.
Ist alles auf Englisch, super spannend, aber das ist der einzige Unterhaltungspodcast, dem ich folge. Ich werde aber Against Fate auf jeden Fall mir mal an.
Hör mal rein. Gerne, ist in Serien aufgearbeitet, also jede Geschichte hat 4 bis 5, manche 7 Folgen.
Okay.
Weil ich wirklich auch gerne ins Detail gehe. Es ist wichtig, dass man versteht, wie die Menschen da ticken. Aaron Ralston, der da im Den Canyon eingeschlossen war für ein paar Tage, der sich am Ende dann die Hand selbst abgeschnitten hat, damit er noch
frei kommt. Da gab es sogar einen Film dazu, kann das sein? James Franco?
Ja, ein hervorragender Film. 127 Stunden heißt der Film.
Genau, ich erinnere mich.
Und der wurde ja von dem Aaron Ralston auch mit moderiert, dieser Film. Deswegen geht er auch so unter die Haut. Der James Franco spielt den hervorragend. Aus meiner Meinung hätte der einen Oscar verdient.
Ja, es haben viele gesagt, aber da haben wir ja leider keinen Einfluss drauf.
Nein, Hollywood ist nur Glamour.
Cool, aber du bist jetzt, kann man glaube ich sagen, professioneller Podcaster.
Kann man so sagen.
Jetzt für den Jobgeflüster-Podcast natürlich auch interessant, wie du da hingekommen bist. Deswegen lass uns gern einmal zurück zum Anfang gehen sozusagen.
Ja.
Wie war denn deine Schulzeit? Beziehungsweise, wie schwer oder wie einfach war das für dich nach der Schule, einen ersten Beruf zu finden?
Das war gar nicht schwer. Also in unserer Zeit, da gab es ja nur zwei Dinge. Entweder du gehst auf die Matura hin und studieren oder du gehst einen Lehrberuf machen. Und es war damals noch Usus, dass die Firmen Aufnahmeprüfungen machten. Also da bist halt hingegangen und hast dich auf die Eignung testen lassen, ob du für den Job überhaupt gut genug bist. Fingerfertigkeit.
Bei der Lehrstelle, also bei der Ausbildung, wie man es in Deutschland nennen würde, zur Richtig. Vollständigkeit halber, ne, war damals natürlich ein anderes System bei euch.
Komplett.
Ja, eben. Das ist Österreich.
Ach, halt so. Die Firma Rumpold, die gibt's auch nicht mehr, wo ich damals angefangen habe. Die haben 6 oder 7 Anfragen gehabt von Lehrlingen und das war schon recht viel für damals.
Aber hallo, da würden sie sich heute darüber freuen. Also teilweise die Ausbildungsbetriebe in Deutschland.
Es will doch keiner mehr Lehrling sein. Sind wir ehrlich, es will jeder nur die Matura und danach irgendwie, weiß ich nicht, jemand sein, aber Lehrling sein und ist nicht das, was die meisten
was
wollen.
Glaubst du aber, woran das liegen könnte? Hast du da eine Vermutung oder eine Idee?
Ist schwer für mich zu sagen. Die Leute sind irgendwie verloren, wenn sie aus der Schule kommen heute.
Mhm.
Ich sehe das
ziemlich dir 100% zu. Ja. Deswegen gibt es ja den Jobflüsterer.
Ja, ich finde einfach, und das ist ja jetzt kein Angriff gegen die Hörer oder so, falls ihr betroffen seid, das ist das System an sich, das die Leute so verloren macht. Ich glaube einfach, die Leute können ja nichts dafür. Also man wird ja nicht stumpf geboren. Hm. Ich glaube einfach, dass die Schule heute, also das, was ich als Schule miterlebt habe, das ist ein Kindergarten gegen das, was heute Schule ist. Ganz ehrlich, ganz offen. Ich konnte meine Grundrechnungsarten, ich konnte im Kopf Wurzel ziehen und dividieren. Das war's. und ein paar Formeln auflösen, so die ganz kleine.
Heute
machen sie meterlange Formeln und berechnen das Gewicht des Mondes. Für wen denn? Ja, und dann geht man da.
Gutes Beispiel.
Ja, und dann geht man aus der Schule raus, weiß alles, aber kann nichts. Ganz brutal gesagt. Wobei ich jetzt nicht das Können schmälern will. Es sind andere Dinge, die sie gut können heutzutage. Mit Computer und Handy umgehen, das ist offensichtlich. Aber was mir fehlt, ist dieses Zusammenführen von Wissen. Weißt du, was ich meine? Wenn du damals
Transfer, du meinst wahrscheinlich auch Wissenstransfer, zu sagen, ich weiß eine Sache und kann die dann halt auch anwenden für irgendwas.
Und ich krieg's auch zusammen, wo ich die Essenz dieses Wissens in einem anderen Bereich anwenden kann.
Okay.
Wenn du früher auf die Suche nach Wissen gegangen bist, gingst du in die Bibliothek. Gibt's einen Text? Von mir kommt in 2 Wochen sogar raus. Wissen war einmal Macht. Du gingst in die Bibliothek und bis du diesen einen Satz gefunden hast, der dir weitergeholfen hat, hast du 1000 andere Sätze gelernt und zwar freiwillig. Jetzt hast du so viel Zusatzwissen und Randwissen noch dazugekriegt, das kann dir Google heute nicht geben. Du tippst auf Google rein, was ist, weiß ich nicht, das Gewicht des Mondes, aber du weißt nicht, wie du dorthin kommst. Das hast du früher gelernt.
Du meinst, wie man zu dem Ergebnis kommt.
Wie komme ich dorthin, woraus besteht der Mond? Okay. Welche Dichte hat er, wie viele Meteoriteneinschläge hat er ab. Das lernst du dann plötzlich, wenn du selbst auf die Suche gehst, alles dazu. Wenn du heute Google fragst, lernst du das eben nicht dazu.
Ja, oder du wirst halt in eine Art Rabbit Hole gezogen, die in irgendeine ganz komische Richtung geht, weil es gibt ja auch viele Fake News und falsche Informationen.
Ja.
Also ich finde, dass in der Schule halt vor allem auch beigebracht werden dürfte, wie man mit diesen Informationen und diesem Wissen, das ja leicht verfügbar ist, umgeht und es halt validiert oder gegencheckt und sich nicht einfach drauf verlässt und alles für bare Münze nimmt.
Medienkompetenz. Und zwar Medienkompetenz weitergedacht. Also eben in diese Richtung. Es ist nicht Kompetenz, wenn ich weiß, wie ich mit Word einen Brief schreibe oder wie ich auf Google irgendwas suche. Es ist Kompetenz, wenn ich das eine vom anderen unterscheiden kann.
Sehr schön, ja. Gut gesagt. Das heißt, für dich war es aber leicht damals, hast du gesagt.
Ja, es war für jeden eigentlich relativ einfach. Irgendwo wusste jeder von uns schon, worin er gut war. Hat sich in der Schule schon herauskristallisiert. Bei mir war es eben manuelles Arbeiten, Mechanik. Und ich wurde Feinmechaniker.
Darf ich ganz kurz eine Zwischenfrage dazu stellen? Also
immer.
Habt ihr das anhand der Fächer quasi festgestellt, was ihr gut könnt? Oder gab es da extra Maßnahmen in irgendeiner Form, um das herauszufinden?
Das jetzt wo festzumachen, dazu müsste ich heute noch die Schulbank drücken, damit ich das vergleichen kann. Wir hatten eben nicht so viel Stoff. Dafür hatten die Lehrer mehr Zeit mit uns. Also Werkunterricht war nicht einmal die Woche für 2 Stunden, das gab es 2-mal die Woche für jeweils 2 bis 3 Stunden. Und wenn wir da so ein Holzboot gebaut haben, aus so ein Bausatzboot aus Holz mit Fernsteuerung, dann sind wir auch noch runter zum Bach und haben das ausgetestet. Und der Lehrer erklärte uns dann, wo unser Fehler war, wenn es abgesoffen ist.
Verstehe.
Das gibt's ja heute nicht mehr so in dieser Form. Wir hatten extrem viel Sport in der Schule. Das war in der Bauernschule, wo ich war, Kicken. Raus auf den Platz und Fußball spielen.
Ab auf den Bolzplatz.
So ist es.
Vollgas.
So, und da wusste ich schon, okay, da bin ich nicht gut, aber da bin ich gut. Kristallisiert sich heraus, der eine ist gut im Rechnen und hat ein irrsinniges Verständnis in der Biologie gehabt. Der wurde Zahnarzt. Der wurde tatsächlich Zahnarzt, der Johannes.
Okay.
Aber ich glaube einfach, da ein kleiner Schlüssel zu suchen ist, warum sich die Leute heute verlieren, weil sie noch immer nicht wissen, wo ihre Fähigkeit, weil alle gleich viel lernen müssen. Es ist ja jede Schule der anderen jetzt gleich gebügelt. Es werden ja nicht mehr wirklich Talente gefördert. Es wird einfach nur verlangt, diesen Stoff brauchst du. Und ich glaube, damals hatten die Lehrer einfach noch die Zeit und auch die Lehrerinnen natürlich. Der kann das gut, das fördern wir. Dann hat sie dir eine Broschüre mit nach Hause gegeben, kostete Geld, aber eine Broschüre mit nach Hause, da wäre ihr Sohn gut. Der könnte Musikunterricht, Tanzunterricht, keine Ahnung. Das gibt es ja heute nicht.
Also quasi integrierte Berufsorientierung. So nebenbei, weil eben die Kapazität und die Zeit da war, um sich darum zu kümmern und die Schüler individueller zu betreuen. Das ist ja häufig das, was viele Experten auch sagen, was man in der Schule wieder bräuchte, dieses mehr Individuelle. Wie groß war denn eure Klasse? Weil ich glaube, das spielt dann auch eine Rolle.
War unterschiedlich. Nachdem wir da umgezogen sind, die in Feldkirchen, diese Schule, da waren wir 40 Kinder.
40 in einer Klasse. Und trotzdem ging das so individuell mit einem Lehrer, mit einer Lehrkraft.
Waren zwei Lehrer. Also wechselweise. Da waren wir allerdings nicht allzu lange. Wir sind dann nochmal umgezogen nach Hitzendorf. Und dort waren wir 36 Kinder. Aber das war so die Boomerzeit. Also wir sind ja Produkte der Boomerzeit. Und ja, da wussten die Schulen oft gar nicht, wohin mit den Schülern. Es gab schichtweise Unterricht, Vormittag und Nachmittag. Und, damit das sich alles ausgeht, Samstagunterricht.
Auch noch?
Auch noch. Wir sind 6 Tage in die Schule gegangen zu dieser Zeit.
Standardmäßig?
Standardmäßig, ja.
Okay.
Das war ganz normal.
Ja, heißt aber auch dann ein bisschen mehr Zeit einfach zwischen Lehrkraft und Schüler sich kennenzulernen und zu betrachten, was eben vielleicht Fähigkeiten sein könnten.
Ja.
Ah, finde ich echt spannend. Dann gibt es eine Broschüre mit. Das kenne ich jetzt so von Lehrkräften eher weniger zum aktuellen Zeitpunkt. Ich meine, klar, war eine andere Zeit damals. Aber das ist ja auch schwierig heute, weil du hast ja auch eine Verantwortung als Lehrkraft. Und wenn du halt direkt sagst, das könnte was sein, könnte es ja auch sein, dass du so ein bisschen die in eine Richtung lenkst, ne? Obwohl sie das vielleicht gar nicht wollen würden.
Ich weiß gar nicht, ich möchte heute nicht Lehrer sein, wenn ich die Lehrpläne mir angucke, was die alles durchpeitschen müssen. Es bleibt ja keine Zeit mehr für den einzelnen Schüler. Dafür braucht es dann in der Schule schon einen eigenen Sozialarbeiter. Also wenn mal jemand einen Nervenzusammenbruch hat, da hatte ich früher der Lehrer mitbetreut, das ging nicht anders. Und einen eigenen Arzt in der Schule und eine eigene Küche in der Schule. Also irgendwie, man nimmt alles ab und ich weiß nicht, wie ich das jetzt genau benennen soll. Ich glaube einfach, das ganze System Schule, Kindheit zu Hause, die Kinder leben ja auch nicht mehr so wie wir früher. Wir sind nach Hause gekommen, Hausübungen gemacht, nach einer Stunde sind wir draußen gewesen und wir waren draußen bis dunkel. Weiß nicht, haben wir Autos zerschossen. Da waren ja noch die Autos irgendwo, die Autoleichen im Wald, ne? Da haben wir die Autoscheiben eingeschossen. Was haben wir nicht alles an Abendsäuren gehabt?
Die wilden Kids, alles klar, im Wald quasi.
Ja, wir haben neben dem Wald gelebt und da prüfst du dich halt dann schon.
Aber schön, ist doch mal ein kurzer Ausflug in die Kindheit. Und dann war es quasi für dich relativ leicht herauszufinden, was du machen möchtest. Was war denn dann das Erste, worauf du dich fokussiert hast?
Ich werde in den Bereich Feinmechanik, gibt's heute nicht mehr den Beruf, Büromaschinenmechaniker. Ich war wirklich noch der diese uralten Schreibmaschinen, diese Adler und wie sie nicht alle hießen, tok, 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 diese Schreibmaschinen, repariert hat. Das heißt, selber Federn drehen, härten und eben zum Federn bringen, Gummiwalzen aufziehen, löten, Feinmechaniker.
Ich glaube, also in einem anderen Kontext gibt es das bestimmt noch, Feinmechaniker, gerade im durchaus noch. Aber klar, Büromaschinen, das ist... Sie sind ja heute so groß und kräftig und heftig teilweise, ne?
Es gibt ja keine Schreibmaschinen mehr.
Ja, eben. Das ist dann schon, da muss halt jemand von der Firma direkt kommen, der sich damit auskennt, weil die so komplex sind wahrscheinlich. Aber ich weiß ja vom Vorgespräch, du hast einiges ausprobiert. Willst du uns vielleicht eine kurze Auswahl geben? So einfach, was gab's denn noch so dann? Danach und im Anschluss.
Nach der Lehre ging es natürlich für uns Jungs direkt zum Bundesheer. Dort in Deutschland heißt es die Bundeswehr. Und da wollte ich erstmal dort bleiben. Also als Zeitsoldat dienen, weil mein Vater eben auch beim Bundesheer ist. Der hat es ja auch bis in die Offiziersränge geschafft. Bei uns war es halt noch 8 Monate Dienst. Ich weiß, habe keine Ahnung, wie das in Deutschland damals war. Ich habe mich dann zunächst verpflichtet man sich für ein Jahr und danach für 3 Jahre und so fort. Und ich habe mich mal für ein Jahr verpflichtet und ab dem Moment habe ich dann erkannt, was für mich und aus meiner Sicht das Bundesheer eigentlich ist. Es war bloß eine Fortsetzung meiner Mobbing-Karriere, die ich in der Schule beendet wusste oder glaubte. Okay. Und ja, ich daher kommen meine Depressionen als Kind. Ich war ein Mobbingkind.
Also du wurdest gemobbt, so rum.
Ich wurde gemobbt. Ich wusste mich nicht zu wehren. Ich halte mich für eine Wiefe-Platte da oben. Und wir gingen doch auf sehr ländliche Schulen. Fehlten damals noch so die kraftvollen Werte. Da konnte ich nicht mithalten.
Und die physischen, ja, okay.
Ja, und ich war halt immer der Denker. Ich konnte meine Fresse. Das war das erste Mal, dass ich eine auf die Schnauze gekriegt habe, weil ich Karl May auswendig rezitieren konnte. Ich weiß heute noch. Ja.
Oh Gott.
Das war damals so. Guck mal, ich jammer da gar nicht. Es war damals schlimm, aber damals war es einfach so, wenn du dir nicht zu helfen wusstest, hast du eine auf die Schnauze gekriegt. Fertig.
Ist traurig, aber wahr. Und das Schlimme ist, das hat sich heute nicht verändert. Das ist leider immer noch sehr, sehr weit verbreitet und teilweise häufiger und schlimmer, als man denkt und als man mitbekommt.
Es haben sich vielleicht die Methoden verändert. Sie sind ein bisschen subtiler geworden, die Mobber. Aber der Schmerz bleibt trotzdem.
Ja, klar.
Er formt dich aber auch. Es hilft ja für mich, jetzt bin ich bald 60, gar nichts zu lamentieren, was für eine schlimme Kindheit ich hatte. Ich hatte solche Phasen und natürlich, das gebe ich zu, und das war ja mit dem Tod meiner Tochter das, was ja aufgebrochen ist, aber ich habe es dann auch überwunden irgendwann und ich rede einfach drüber, es gehört zu mir und hat mich ausgemacht. Also, und ich halte mich nicht für einen schlechten Menschen, also hat es auch irgendetwas mit mir vollbracht, was ich jetzt in der Lage bin, ins Positive umzusetzen.
Gut, und das in die Welt zu bringen, zum Beispiel in Form von Podcasts, das macht ja sehr, sehr viel Sinn. Was hältst du von diesem Spruch, was uns nicht umbringt, macht uns stärker?
Gar nichts. Gar nichts. Der Spruch hat zwar eine gewisse Berechtigung, aber du musst die Stärke erst einmal haben, dass das, was dich eh gerade nicht umgebracht hat, zu überwinden. Es kostet dich zunächst einmal unglaublich viel Kraft, das für dich ins Positive zu ändern. Dann kannst du sagen, es hat mich jetzt stärker gemacht. Aber davor zerschlägt es dich. Also ich halte nicht viel von dem Spruch, weil er würde ja ziemlich viel rechtfertigen.
Ja. Yeah.
Auch wenn es mich jetzt ausgemacht hat und mir viel Talent eingebracht hat, was ich da erlitten habe, es war trotzdem nicht schön. Eigentlich hätte ich diese Talente ja so, wie die Anlagen waren ja da, man hätte sie auch auf einem anderen Weg fördern können.
Immer, ganz genau. Ist aber schön. Ich habe dich auch deshalb gefragt, weil ich mir das gedacht habe, dass du von dem Satz vielleicht nicht ganz so viel hältst. Und ich finde es halt auch wichtig, dass gerade jemand, der vielleicht einen Schicksalsschlag oder Schicksalsschläge hinter sich gebracht hat, dass so jemand gefragt wird. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt noch nicht die ganz großen Probleme oder Traumata oder wie man das nennen will. Und da sagt sich so ein Spruch dann immer leicht, wenn man ehrlich ist. Ne? Aber sehr schön, dass du das mal in ein Verhältnis bringst.
Du kriegst diesen Spruch auch nur von Menschen, die nicht betroffen sind, zu hören.
Ja, glaube ich auch.
Und das habe ich gelernt, jemand, der nicht nachvollziehen kann, wie ich zu einer Entscheidung komme, warum ich etwas tue, hat auch nicht das Recht, mich zu beurteilen. Er kann sagen, was er will und ich höre ihm zu, aber es geht da rein und da raus. Aber das auch das muss man lernen.
Was du ja offensichtlich hast, beruflich wird es wahrscheinlich auch ein paar Stationen gegeben haben, wo du so ein bisschen was mitnehmen konntest, lernen konntest und dann vielleicht auch ein bisschen was aufarbeiten. Also lass uns gerne mal zurückgehen in was waren dann die nächsten Stationen für dich? Nach dem Bundesheer war das.
Ich habe zwar gewusst, was ich gut kann. Ich möchte das jetzt gerade noch ein bisschen relativieren, aber ich habe nicht gewusst, wer ich bin. Aufgrund meiner Kindheit, aufgrund meines Aufwachsens habe ich deutlich länger gebraucht, um zu mir zu finden, mir selbst einen Wert zu geben. Was ich tat, war mehr wert als ich selbst. Und deshalb habe ich nie was fertig gemacht. Ich war ein Mensch, der Scheitern hasste, weil jedes Mal, wenn ich wo mit irgendwas gescheitert bin, habe ich eine auf dem Helm gekriegt. War ich wieder mal nicht gut genug oder nicht schnell genug.
Die Frage, was heißt denn Scheitern?
Scheitern heißt, dass du auf die Schnauze fällst. Mit irgendetwas. Du versuchst etwas zu lernen, versuchst eine Idee umzusetzen und die funktioniert nicht, dann bist du gescheitert.
Finde ich interessant, weil es ist ja eine Frage der Beurteilung. Sagst du dann für dich selber, dass du gescheitert bist, oder gibt es dann andere, die das behaupten und dann versuchen, dich zu challengen? Aber wenn das halt in deinen Augen irgendwie sinnvoll war und du was dabei gelernt hast oder irgendetwas damit erreicht hast, was du erreichen wolltest, würde ich es ja nicht als Scheitern bezeichnen, oder?
Heute weiß ich's. Es gibt auch dazu eine Folge beim Schaltrichter. Ich habe all diese Themen, die wir bis jetzt so haben, habe ich schon ein bisschen aufgearbeitet. Scheitern ist unglaublich wichtig. Es ist unglaublich wichtig, dass wenn du etwas tust, dass du auch mal auf die Schnauze fällst. Weil jetzt kannst du beweisen, dass du wieder aufstehst und weitermachst.
Das ist das Entscheidende.
Ja. Und nicht nur, sondern aus dem Scheitern noch was lernst, daraus mitnimmst, okay, so funktioniert's nicht, jetzt setze ich so. Bis du dann einen Weg durch hast oder endgültig weißt, okay, funktioniert noch nicht, ein andermal. Scheitern kann dir zeigen, was du im Leben eigentlich wirklich tun willst. Und Scheitern kann dir zeigen, wo du noch nicht gut genug bist. Wenn du das aber ständig vorgekaut kriegst, dass du nicht gut genug bist und also da ist die Kamera so, du bist nicht gut genug, ja. Dann beginnst du das von dir selbst zu glauben und dann versuchst du auch Scheitern zu vermeiden. Und das ist das Schlimmere. Wenn du Scheitern vermeidest, dann versuchst du es gar nicht mehr richtig. Egal, was du tust. So, oh, das geht jetzt sehr ins Psychologische. Also nach dem Bundesheer, Bundesheer war mal schon nichts für mich, da hat man mich nicht lieb behandelt. Die wollten ganze Männer und keine Weicheier.
Okay.
Da bin ich unehrenhaft ausgeschieden. Zumindest habe ich dafür gesorgt, dass ich dort unehrenhaft ausgeschieden werde.
Das klingt aber nach einer spannenden Geschichte, ehrlich gesagt.
Ich war einfach ein paar Tage abgängig. Ich habe mich dünner gemacht und mich versteckt und dann bin ich wieder aufgekreuzt. Dann haben sie mich 14 Tage eingesperrt und rausgeschmissen.
So, eingesperrt, sonst, wirklich?
Ja, das Bundesheer hat eine eigene Polizei und du kriegst da eigene Strafen. Ich gab 14 Tage Ordnungshaft. Das heißt, am Tag machst du ganz normal Dienst und danach gehst du in die Zelle. Das habe ich. Ich wusste aber, dass ich mit 14 Tage Ordnungshaft nicht mehr tragfähig bin für das Bundesheer, dass ich also nach meiner Vertragszeit entlassen werde, unehrenhaft. Und ich deshalb aber auch nicht zu irgendwelchen Kaderübungen muss.
Okay, du hast ein kalkuliertes Risiko, bist du eingegangen.
So ist es. Ich wollte dann nicht nochmal alle 2 Jahre antanzen, für 14 Tage irgendwelche Feldübungen machen für einen Verein, den ich damals hasste wie die Pest.
Verständlich.
So habe ich dafür gesorgt, dass sie mich auch hassen.
So, aber jetzt die Frage, würdest du dann behaupten oder sagen, dass du gescheitert bist im Bundesheer?
Für mich damals war es nur eine Flucht. Dass ich das gemacht habe, dass ich da rauskomme. Und ja, es war ein Scheitern für mich damals. Das war ein furchtbares Scheitern. In den Augen meines Vaters war es ganz ein schlimmes Scheitern.
Ja gut, wenn der selbst drin war und dann wahrscheinlich auch stolz war auf dich, dass du in seine Fußstapfen trittst sozusagen.
Er war nicht lange stolz. Ich bin, das habe ich da schon gewusst irgendwo, ich bin kein willenloser Befehlsempfänger. Das ist eigentlich gar nicht das, was ich will. Ich wollte gerne Befehle erteilen lernen, aber ich wollte sie nicht gerne annehmen. Also war Bundesheer mal gar nichts für mich. Ich wollte da eigentlich, man hat mir gesagt, du lernst da, wie man erwachsen wird. Das war schon immer mein Bestreben. Endlich mal, die Leute sollen mich als erwachsen ansehen. Ne? Aber solange du dich selbst nicht erwachsen siehst, bist du es ja nicht. Ich war psychisch kaputt. Und dann ging es nach dem Bundesheer nach Tirol ins Gastgewerbe. Da bin ich ein paar Jährchen geblieben. Und weil du es schon vorhin angeschnitten hast, ich war auch Barkeeper.
Das haben wir gemeinsam, richtig.
Da ging es mir einfach auch darum, Stand zwischen mich und meine Familie zu bringen, weil in der Unabhängigkeit herauszufinden, who am I? Wer bin ich denn? Was ich kann, wusste ich. Aber wer ich bin, hat mir gefehlt. Und ich sehe das so oft heute auch, dieses Wer bist du, das fehlt so vielen Menschen.
Es ist ja auch schwierig, es ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die man nicht so einfach beantworten kann, mal so aus dem Stegreif.
Ja.
Aber das also passt sehr, sehr gut, was du erzählst und erklärst, so nach dem Bundesheer, wo du ja schon versucht hast festzustellen, wer du bist. Ja. Und dann eben zu sagen, du bist kein seelenloser Befehlsempfänger. Finde ich auch ein sehr, sehr schöner Begriff. und im Anschluss dann aber ins Gastgewerbe, also in die Gastronomie. Wundert mich jetzt ein bisschen, das ist ja auch eher so ein rauer Umgangston für gewöhnlich, wo, wenn man jetzt nicht gerade das allergeilste Team in dem coolsten Restaurant hat oder in der Küche arbeitet, also wie gesagt, da kann der Ton schon anders sein.
Ja, und doch hat es mir geholfen. Ich musste die Wünsche der Gäste erfüllen im Rahmen dessen, was die Speisekarte hergibt und im Rahmen der Anständigkeit. Das ging natürlich nicht von heute auf morgen gleich gut. Ich habe angefangen als Tellerwäscher. Ich habe wirklich Tellerwäscher gemacht. Ich war Abwäscher, war dann Hausmeister für ein paar Monate, alles so ein paar Monate und habe dann das Hotel gewechselt. Das ist in Tirol gang und gäbe, dass du von einem Ort zum nächsten ziehst. Das ist ja auch das Schöne daran. Du konntest also, wenn es dir zu intensiv wurde, immer flüchten. Es gab immer ein anderes Hotel, das gerade jemanden brauchte. Und dort hat die Chefin mich angestellt als Hausmeister und die Tochter von der Chefin hat auch einen angestellt als Hausmeister. Die haben da nicht kommuniziert. Da waren es plötzlich zwei Hausmeister da. Und Chefin hat uns beide angeschaut, den Klausi und mich. Und dann hat sie mich gefragt, weil ich vielleicht schönere war, weiß ich nicht.
Höchstwahrscheinlich.
Da hat sie mich gefragt, traust du dir zu servieren? Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht und ich habe auch keine Bekleidung. Und dann fünf Minuten später stand ich vorm Kleiderschrank ihres Sohnes.
Da wurde dir die Entscheidung so ein bisschen abgenommen oder man kann sagen, die Chance gegeben, ne, vom Hausmeister dann zur Servicekraft, zum Kellner war das dann wahrscheinlich.
Da war ich damals Comme de Rang, also Hilfskellner, wenn man so will. Später dann habe ich eine Kasse gekriegt, dann wurde ich Chef de Rang und später dann wurde ich Barchef und Restaurantchef.
Langsam hochgearbeitet.
Über die Jahre.
Das ist so die klassische Reise vom Tellerwäscher zum Millionär. Ist dann halt irgendwann wahrscheinlich wieder die Branche gewechselt, sonst wärst du vielleicht tatsächlich Millionär geworden, wer weiß.
Keine Chance. Die Chance hast du nicht. Millionär
so
schnell. Das sind nur ganz wenig Menschen, die tatsächlich so eine Karriere hinlegen, vom Tellerwäscher zum Millionär. Da gehört immer ein Wahnsinnsglück auch dazu, das richtige Umfeld, das richtige Netzwerk.
Das ist ein super Übergang, weil was ich glaube, was auch dazu gehört, ist eben das, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, dass man weiß, wer man ist, was man kann, aber auch, was man will. Denn wenn einem das Spaß macht und man eine Leidenschaft für etwas hat, geht es einem viel, viel leichter von der Hand und du bist eben auch gewillt, Dinge zu tun, die vielleicht nicht so viel Spaß machen, um auf dein Gesamtziel einzuzahlen. Und da hätte ich jetzt noch eine zweite Kategorie, die mich sehr interessieren würde, gerade bei deinem wilden Lebenslauf. Und die heißt Kindheitsraum. Da ist tatsächlich die Frage, guck mal, da ist schon wie aus der Pistole geschossen, weil mich interessiert, so mit 5, 6 Jahren, vielleicht auch mit 3 oder 4, also ganz, ganz früh, was war so das, wo man geantwortet hat, hey, was willst du denn mal werden, wenn du groß bist?
Also
jetzt kannst du es nochmal wiederholen.
Als ich 5 Jahre alt war, wollte ich unbedingt Musik machen. Ich wollte Sänger werden. Meine Mutter hat am Vorabend, Electric Light Orchestra im Fernsehen geguckt. Es war ein Schwarz-Weiß-Fernseher. Aber ich habe so um die Ecke geguckt und habe das gesehen. Und das ist eine Gitarrensolo von Another Brick in the Wall. Das ist das cremigste, schönste Solo, das jemals auf einer Gitarre gespielt wurde. Und ich liebe das. Und das hat mich so hineingezogen und ich wollte unbedingt Musiker werden. Hat mir meine Mama dann wieder ausgeredet, hat gesagt, ich soll was Gescheites lernen.
Das ist auch richtig Klischee. Lern was gescheit.
Es waren die 60er Jahre in Österreich. Das war noch ziemlich, wir waren noch ziemlich arm. Wir waren arme Menschen eigentlich noch.
Ja, aber die Sache ist heute nicht anders. Also wenn kommt mit Musiker oder Schriftsteller oder Künstler oder Tänzer.
Ist das nicht schlimm?
Schwierig.
Es ist furchtbar. Es ist fürchterlich. Stell dir vor, das hätten sie zu dem David Garrett gesagt. Das ist einer der besten Geiger der Welt. Der spielt auf einer Geige, die 2,5 Millionen Euro kostet. Die kann er sich kaufen, weil das Geld hat. Weil er einer der weltbesten Geiger wurde, den hat man als Kind schon gelassen. Einfach lassen. das ist auch
und
etwas.
Unterstützt wahrscheinlich sogar.
So ist es. Und das ist das, was heute auch fehlt. Zuerst brauchst du gute Noten, Kind. Ja, die Noten in der Schule sind viel wichtiger als das, was das Kind eigentlich will.
Was ja Quatsch ist. Wenn man eben das System bedenkt, das wir auch schon besprochen haben,
ja.
Das macht so wenig Sinn.
Du bist in dem System drin, du kannst nicht raus. Das Kind muss in die Schule gehen, das ist ja eine Verpflichtung. Aber das heißt ja nicht, dass der Sohnemann die Tochter nicht Querflöte spielen kann oder Geige oder Reiten oder meinetwegen Skifahren, was ich hasse. Oder
als
eben,
Österreicher, wie bitte?
Ich habe in Tirol gearbeitet, in Skigebieten und hasse Skifahren. Ganz ehrlich. Das ist für mich wirklich nur ein Rauf- und Runter-Affen wie Affen. Geh rauf, ja. runter. Zwischendurch machen wir einen Saufschwung und dann gehen wir wieder rauf und wieder runter.
Und dann wärst du dann dabei beim Saufschwung.
Das war ich sehr lange, ja. Allerdings habe ich an der Bar gearbeitet. Ich saß an der Quelle. Also ich habe diesen Einkehrschwung nicht gebraucht. Anders hältst du die 16 Stunden am Tag dort in Tirol nicht aus. Das ist kein Zug gewesen. Aber wie gesagt, diese viele, viele, viele Arbeit über die Monate hinweg dort hat mich einfach so abgelenkt und so hineingezogen, dass keine Zeit war, über meine Depressionen nachzudenken. Ich habe so viel gesehen und so viele Leute kennengelernt und so viele Leute auch hassen gelernt. Ja? Weil Urlauber sind nicht alle schön und nett. Aber das kam erst später dann mit meiner Frau, die ich dort in Tirol kennengelernt habe, meiner Ex-Frau. Die wurde schwanger, dann habe ich gesagt, natürlich, Gastgewerbe muss jetzt aufhören, weil ich habe keine Zeit für mein Kind, für meine Frau.
Geht Familie dann vor, verstehe
ja,
ich.
Ja, und dann geht der wilde Ritt meines Lebens erst los. Also von Lager, Dachdeckerei, Spand, Staplerfahren. Ich habe tausenderlei Dinge gemacht, einfach nur damit Kohle reinkommt, aber ich habe nie das gemacht, was ich wirklich wollte. Ich muss noch einmal einen weiten Sprung zurück machen.
Gern.
Ich wollte immer Musiker werden. Und später dann, da konnte ich schon viel besser lesen und wollte ich unbedingt schreiben, wie Karl May. Ich liebe Karl May. Ich wollte unbedingt Schriftsteller werden. Also es hat mich beides
jahrelang gesagt.
Ja, es hat mich beides verfolgt. Und deshalb habe ich dann irgendwann am zweiten Bildungsweg, also nicht als Hobby angefangen, Gitarren zu bauen. Weil auf die Bühne traute ich mich da schon nicht mehr.
Okay.
Das war so ein Hobby von mir, das ich nebenbei gemacht habe. Da war ich schon aus Tirol zurück. Habe ich Gitarrenbauen angefangen. Das habe ich ewig lang gemacht. Ich habe wirklich für große Leute in Österreich Gitarren repariert und gebaut. Habe es da bis zum Meister gebracht. Allerdings nie zur Selbstständigkeit, weil dafür hat die Kohle dann irgendwann nicht mehr gereicht. Da war ich knapp 50. Ja, und Schriftstellerei, das hat mich sowieso nie losgelassen. Ich habe immer nebenbei. Eigentlich habe ich mir immer selbst Briefe geschrieben, um meinen Frust abzubauen. Und daraus entstanden so zynische Geschichten, die ich heute verwusste.
Aber das ist ein super Vehikel, das ich auch immer wieder höre aus der Psychologie, dass ja. Man eben einfach, um seinen Frust loszuwerden, einfach mal aufschreibt, was einen ankotzt. Ne, man kann das auch als Konfliktmanagement,
ja.
Wenn man irgendwie sauer auf jemanden ist oder sich da länger nicht mehr unterhalten hat und der Haussegen schief hängt oder sowas, einfach mal einen Brief an die Person schreiben. Den muss man dann gar nicht abschicken oder abgeben. Das ist echt sein Frust von der Seele.
Ja.
Super, super Idee und wirklich sehr, sehr hilfreich. Habe ich auch schon öfter gemacht.
Kann ich wirklich nur empfehlen. Machen auch ganz viele Psychologen auch selbst. Meine Festplatte ist voll damit, mit Briefen an meine Ex-Frau, an meine Freundin damals, an meine jetzige Lebensgefährtin. Es läuft einem immer schnell mal was über die Leber.
Ja, klar.
Aber man lernt das auch auf die harte Tour. Man muss es nicht immer sagen. Man kann es auch nicht immer sagen.
Ist auch nicht immer der beste Zeitpunkt, wenn man gerade auf 180 ist.
Ist es nie. Dann ist es sowieso keiner. Aber das ist der beste Zeitpunkt, sich kurz an den Laptop zu setzen und sich eine Seite, liebe Christine, das geht mir gerade.
Schreib's dir runter. Liebe Grüße an die Christine.
Danke. Schreibst dir runter. Und manchmal, ganz selten, habe ich diesen Brief dann auch tatsächlich weitergegeben, aber erst Tage später. Wenn der ganze Dampf mal weg ist, wenn man vielleicht davor schon mal geredet hat drüber, und dann sage ich, schau, so habe ich es gerade empfunden, damit du noch besser nachempfinden kannst, wie es mir in dem Moment gegangen ist.
Hast du es wirklich abgegeben? Dann?
Manchmal.
Okay.
In 90%, 95% der Fälle nicht.
Ja, okay, wollte gerade sagen. Also, nein, das ist schon ungewöhnlich. es ist manchmal sogar kontraproduktiv, wenn man das dann abgeben würde.
Absolut. Wenn es im Vorfeld schon ein gutes Gespräch gab und die Situation das hergegeben hat, dann kann so ein Brief helfen, zu erklären, schau, in dem Moment habe ich das gefühlt. Da hast du, lies mal. Aber am besten ist es, das nicht zu tun, wenn man die Situation nicht gut einschätzen kann. Aber ich halte mich jetzt dann doch für einen sehr guten Menschenkenner.
Ja.
Bin alt genug und ich habe genug durchgemacht mit Menschen, glaub mir.
Eben, und das spiegelst du aber auch wieder. Und ich finde, bei dir ist echt so eine Art roter Faden erkennbar, zu sagen, früher hast du eben diese Befehle nicht gemocht. Ne? Du wurdest gemobbt, weil du halt sehr viel nachgedacht hast und eher ein intuitiver Mensch warst und gefühlt hast, emotional warst.
Ja, ja.
Dann eben passend dazu Interesse an Musik und eben Schriftstellerei, Literatur. Und jetzt im Endeffekt, nach 100 Sachen, die du ausprobiert hast, bist du als Podcaster so ein bisschen angekommen, ne, diese Kreativität auszuleben. Und das finde ich schon extrem spannend, ne, dass es quasi dann zum Ziel gekommen ist, was am Anfang ja schon zu sehen war. Das heißt, wenn du dich von Anfang an darauf fokussiert und konzentriert hättest, wer weiß, was daraus hätte werden können.
Wenn man ein bisschen Wehmut reinbringt, das steht in den Sternen, das stimmt natürlich. Wenn da damals die wirtschaftlichen Möglichkeiten oder die gesellschaftlichen Möglichkeiten das hergegeben hätten, ich glaube, ich wäre einer der bekanntesten Radiosprecher in Österreich geworden, einfach weil ich da so besessen war, etwas zu tun, etwa auf die Bühne zu gehen, zu singen. Das wäre halt als Kleinkind meins gewesen, später dann halt meine eigenen Texte zu schreiben und die irgendwie zu rezitieren, eine Radiosendung. Ich habe mich dutzende Male schon beim Radio beworben, weil angeblich habe ich ja so eine tolle Stimme. Aber beim Radio kommt es auf die Stimme gar nicht an. Die wollen ganz was anderes. Da geht's
ja,
nicht,
also nicht nur, glaube ich.
Nein, gar nicht. Ich habe mich schon erst unlängst, vor einem anderthalb Jahren, habe ich mich nochmal beworben, aber eine Stelle frei gewesen. Die haben dezidiert einen Sprecher gesucht, aber mit redaktionellem Hintergrund. Du brauchst heute fürs Radio, du musst unglaublich fast-pacing sein, also schnell. Du musst vor der Kamera stehen können, du musst schnell reden, schnell reagieren und du musst journalistischen Background haben. Du musst ja wissen, wie du diese Geschichte aufbereitest. Du kannst dich nicht einfach hinsetzen und dann kriegst kein Skript, du machst dir dein Skript selber. Und das traut man halt einem Jungen mehr zu als einem alten Fuchs wie mir. Und ich habe den journalistischen Background nicht, ich will ihn auch nicht. Das ist nicht mein Ding. Gebt mir ein Skript, ich lese das, ich mache das. Gibt's mir einen roten Faden, was weiß ich, wie Dieter Dorner früher mit seinem Born Swinging, also der hat so eine Stunde Swing-Musik gemacht aus den 40er, 30er Jahren. Der hat die Sendung gestaltet und der hat das wunderbar gemacht. Und von dem habe ich ja dann auch meinen Abschlusssatz immer in meinem Podcast. Same time, same station. Euer Thomas.
Er hat halt gesagt, sehr schön.
Er hat halt gesagt, Dieter Dorner. Und ja, ich wäre in die alten Radios gut gewesen. Für die modernen bin ich nicht zu gebrauchen.
Ja, aber auch was Musik und Schriftstellerei angeht, ja. Also man sagt ja, sag niemals nie und es ist nie zu spät, vor allem.
Ja.
Also jetzt mit deinem Podcasting und den auch zwei unterschiedlichen Formaten, vielleicht kommt ja irgendwann noch ein drittes. Wer weiß, kann ja noch werden.
Ich möchte aber auch dazu sagen, dass ich heute hauptberuflich Podcaster bin, das habe ich ja ganz viel meiner Familie zu verdanken. Ich verdiene ja, das ist ja nicht mein täglich Brot, also ich verdiene ja noch kein Geld damit. Dass ich die Möglichkeit habe, mich da tagtäglich hundertprozentig reinzuknien, das bedarf eines Partners, einer Familie, auch die Kinder hier, die von ihr sind, unterstützen das ja auch. Du brauchst zumindest die moralische Unterstützung, damit du deinen Traum leben kannst oder du bist ganz allein, dann kannst machen, was du willst. Also auch das ist kein Zufall. Man schafft sich ja das Umfeld, in dem man lebt, irgendwann selbst. Man ist ja selbst dafür verantwortlich, wo man drin ist. Und das habe ich hingekriegt, dass meine Familie von Anfang an gesagt hat, Thomas, wir kennen dich nur so, mach dir da im Keller. Ich sitze in einem speziell eingerichteten Podcast-Studio. Das ist wirklich nach meinen Vorstellungen eingerichtet. Man hört es, glaube ich, auch. Das ist eine gute Akustik, auf das stehe ich. Hier steht ein Haufen Technik rum, den man jetzt in der Kamera nicht sehen kann. Das konnte ich hier echt einrichten. Ich habe da lang selbst getüftelt dran und das wäre ohne Familie nicht möglich gewesen. Also, um einen Traum zu leben, muss man sich ein Umfeld schaffen, in dem das möglich ist und auch etwas tun. Das kommt nicht von selber. Das ist etwas, ich habe immer gewartet. Ich habe Zeit meines Lebens auf Chancen gewartet, die da kamen, aber übersehen wurden, weil sie mir zu klein waren, weißt du? Die waren einfach nicht, das ist es nicht. Und dann habe ich mich nicht getraut, weil ich Angst vorm Scheitern hatte. Bis ich gesagt habe, Chancen, das habe ich dann gelernt, Chancen schafft man sich selbst, indem man in seinem Umfeld mal den Boden dazu bereitet. Ich wollte das jetzt unbedingt als Botschaft reinbringen.
Passt super und ich stimme dir da auch zu. Ich würde vielleicht noch was ergänzen, dass es für mich auch eine Fähigkeit darstellt, Chancen zu erkennen und dann sich eben auch zu trauen, diese zu nutzen. Ja. Weil manchmal ist es auch so, du probierst etwas aus, ohne große Erwartung, und im Nachgang entpuppt sich das erst als totale Chance oder großartige Chance. Also man darf, wie du gesagt hast, auch diese Chancen sich selbst erarbeiten,
ja,
und quasi sich selbst schaffen. Und dadurch, also das macht man, indem man eben Dinge ausprobiert, rausgeht, mit Menschen redet, einen Podcast startet, zum Beispiel, ja, einfach mal macht, wie du schön gesagt hast, weil das Glück und die Vision und der Traumberuf wird eben nicht an die Tür klopfen. Das ist ja auch klar.
Nein, absolut nicht. Da musst du schon hinkommen. Es ist, gerade beim Podcast, heute ist es so einfach, einen Podcast zu machen. Seien wir ehrlich, jeder Hinz und Kunz hat schon einen Podcast heute. Das war vor 10 Jahren noch was ganz Besonderes. Da warst du ein richtiger Nerd noch mit einem Podcast. Hat heute jeder, kann heute jeder, ist auch easy peasy gemacht. Deshalb scheitern auch so viele damit und sind nach 5 bis 10 Folgen wieder weg.
Das höre ich auch immer öfter. Das ist echt spannend.
Du warst ja bei mir bei dem Podfriends-Workshop, da habe ich das ja auch gesagt. 5 bis 6% überleben die 10. Folge. So, nach 10 Wochen sind die schon weg.
Nochmal, 5 bis 6% überleben
die 10. Folge.
Das heißt, 95% geben nach 10 Folgen auf.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn.
Das ist krass. Diese Zahlen sind legitim. Du kannst gerne den Daniel fragen von Let's Cast, dem Podcast-Hoster. Der wird das bestätigen. Ich müsste jetzt lügen, ich habe die aktuellen Zahlen jetzt gerade nicht, aber um die 4 Millionen Podcasts gibt es auf der Welt. Davon sind weniger als 1 Million aktiv. Und von den ganzen 1 Million als aktiv gelten da bei Spotify noch alle, die vor einem Jahr noch eine Folge gehabt haben.
Achso, das heißt, das ist auch noch eine Dunkelziffer, was wesentlich weniger ist, die eigentlich aktiv
und
sind.
Und vor allem die ganz vielen Aktiven sind noch die ganz alten Podcasts, die es schon seit Jahren gibt, seit vielen Jahren.
Etablierten, aber das ist echt spannend. Da werde ich auf jeden Fall, wenn ich meine 11. Folge mache, definitiv feiern. Also das werde ich auf jeden Fall machen.
Ich glaube, dein Podcast hat echt Potenzial, weil er etwas anspricht, was jeden betrifft. Arbeitswelt betrifft wirklich jeden.
Und wenn du willst oder nicht?
Ja, durchaus. Ja, eben. Und ich weiß nicht, ich muss da mich echt noch ein bisschen mehr reinfuchsen.
Ja gut, es gibt ja erst offiziell eine Folge, während wir das jetzt aufnehmen.
Es wäre halt schön, das ist so ein kleiner Wunsch jetzt gerade, wenn die Menschen dort abgeholt werden, wo sie gerade stehen, also wenn sie durcheinander sind, nicht wissen, wohin, dass du vielleicht, das wäre doch was, wenn du immer wieder mal so Sachverständige reinholst, Psychologen, keine Ahnung, die in der Hinsicht ein Interview geben, was den Leuten wirklich weiterhilft.
Das ist der Plan.
Das wäre doch mega geil. Also dann bleibe ich absoluter Stammkunde hier.
Ja, wunderbar. In erster Linie geht es jetzt darum, Geschichten, berufliche, so ein bisschen kennenzulernen, um Impulse zu sammeln, was es so gibt.
Ja.
Und ich würde dann in der zweiten Staffel wirklich fachlich noch weiter reingehen, was man eben machen kann, was vielleicht die gängigsten Fehler sind und wie man sich eben mit möglichst wenig Aufwand darauf vorbereiten kann, diese 3 großen Fragen, die wir ja auch schon hatten, zu klären.
Ja.
Wer bin ich, was kann ich und was will ich? Ich sag dir auf jeden Fall Bescheid, wenn die 2. Staffel losgeht. Du darfst aber auch gern die 1. anhören.
Moment, du hast eine Folge offiziell draußen.
Richtig.
Bin ich jetzt die 2?
Du bist die 8. Aufnahme. Okay. Und wirst dann aber vielleicht die 3. oder 4. Folge sein.
Bin ja noch ein Premierenkind bei dir.
Ja, unter den ersten 10. Also wie gesagt, ab 11 wird dann richtig gefeiert. Sehr schön, dann trinken wir einen Scotch zusammen. Und zum Abschluss hätte ich jetzt tatsächlich noch eine letzte Sache, die ich gerne fragen möchte. Und gerade jetzt bei deiner spannenden und auch wilden und ich nenne es mal chaotischen Geschichte, beruflich gesehen, wohlgemerkt. Was bedeutet denn für dich Erfolg?
Lass mich kurz überlegen. Ich definiere Erfolg heute ganz anders. Mit 14, 15 hätte ich als Erfolg definiert, wenn viele, viele, viele Menschen mich bewundert hätten, mir zugejubelt hätten auf der Bühne, wenn ich meine Gitarre würge oder ein Buch vortrage. Heute ist es für mich Erfolg, wenn ich mein Wissen anderen Menschen weitergeben kann und das ihnen nützt.
Yes.
Das ist für mich der Erfolg. Dann weiß ich, dass all dieser Stress, all diese durchaus auch Seelenschmerzen, die ich da erlebt habe, ohne das jetzt zu groß zu machen, das hat einen Sinn gehabt. Also ich erinnere mich so gern an den letzten Workshop, den ich gemacht habe, warst ja dabei, der auch nachher noch nicht aufhören wollte. Die Leute wollten immer nur noch mehr wissen. Und das hat mir bestätigt, ich bin da am richtigen Dampfer. Ich kann etwas übermitteln, etwas vermitteln, was anderen weiterhilft. Und das ist für mich Erfolg. Anderen auf ihrem Weg zu helfen, bedeutet viel mehr, das färbt ja auf dich zurück, bedeutet viel, viel mehr, als selbst irgendeinen Weg zu machen.
Sehr schön, auch spannend, wie sich's eben verändert hat im Vergleich zu damals. Und was ich gerne noch ergänzen würde bei dir, weil das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung auf deiner Seite. Du sagst ja, du bist super dankbar, dass deine Familie dich von Anfang an dabei unterstützt hat, das zu machen, was du wirklich willst.
Ja.
Und für mich ist eben auch das, ne, ein Riesenerfolg zu sagen, dass du ein Umfeld hast, das dich in dem supportet, was deine Leidenschaft ist und eben nicht gegen dich, sondern für dich und mit dir arbeitet sozusagen. Das ist auf keinen Fall selbstverständlich. Wir hatten es ja vorhin mit Beispielen wie, hör doch auf mit Musiker oder Schriftsteller, mach doch was Gescheites. Und auch das wäre für mich wirklich als großen, großen Erfolg zu bewerten.
Du hast vollkommen recht, das habe ich jetzt außer Acht gelassen. Dieser Erfolg ist auch ganz dicht mit Dankbarkeit verknüpft. Ja. Aber ich darf das auch als persönlichen Erfolg werten, denn dieses Umfeld habe ich mir ja selbst erschaffen.
Eben.
Da stecke ich ja drin. Also danke für den Reminder, auch das ist Erfolg für mich. Erfolg, dass ich das tun kann, was ich tue und damit anderen Menschen helfen kann. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Es geht nicht um Kohle. Ich bin schon glücklich, wenn ich mit dem Podcast irgendwann so viel einnehme, dass ich sagen kann, ja, ich zahle meinen Teil an der Miete dabei. So wie ein normaler Mensch, der halt normal arbeiten geht. Ich muss nicht mehr
arbeiten. Also kein Leben in Saus und Braus und Luxus, sondern einfach,
Das habe ich alles erlebt. Du weißt es ja selbst, was man in Gastgewerbe verdienen kann. Und ich hatte schon richtig Schotter. Wenn du Barchef bist, da geht schon was, ne? Ich habe Wahnsinnsurlaube gemacht. Ich bin zweimal im Jahr irgendwo hingeflogen. Ich habe mir ein ganz neues Auto nach einer Saison gekauft und habe es nach 2 Monaten um einen Baum gewickelt. Das war mir wurscht, weil ich wusste, nach 3 Monaten kaufe ich mir wieder eins. Das ist absolut bedeutungslos. Das ist absolut bedeutungslos, weil, sieh mal, ich hatte eine Frau, ich hatte ein Kind, mein Kind musste sterben an Krebs und ich konnte trotz all dem Geldes gar nichts machen. Es ist 100% bedeutungslos. Weshalb die ganzen Reichen auch so am Rad drehen, ne? Und wir noch relativ normal bleiben.
Jetzt abschließend als Erfolgsdefinition finde ich das schön, dass du das auf den Punkt bringst. Diese Kohle ist halt oft bedeutungslos, wenn zum Beispiel dir Menschen abgehen und du daran halt nichts ändern kannst. Und vielleicht an der Stelle auch einen lieben, lieben Gruß an deine Familie, ne, die eben das auch ermöglichen, dass du deine Geschichten teilen kannst als professioneller Podcaster und Storyteller. Ich werde mir, wie viele Zuhörer bestimmt auch, deinen Podcast anhören, beide natürlich.
Ich werde es
in den Shownotes verlinken und hoffe sehr, dass du mehr Zuhörer bekommst, weil meines Erachtens du das auch einfach verdienst.
Oh, das lieb ich, danke schön. Es würde mich freuen, ja.
Thomas, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Mach's gut.
Danke,
und
Alex,
bis ganz, ganz bald.
Für die Einladung, danke fürs Gespräch.
Von ganzem Herzen danke, dass du zugehört hast.
Und hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, freue ich mich sehr, wenn du dem Jobgeflüster Podcast eine positive Bewertung auf YouTube, Spotify oder Apple Podcast hinterlässt. Außerdem ist für uns Podcaster dein Feedback wirklich essentiell. Also zögere nicht und folg mir gern auf Instagram unter Jobflüsterer mit UE. Ich freue mich riesig über jeden Gedanken, den du mit mir teilst, denn nur so kann ich mich noch weiter verbessern und dein Hörerlebnis noch weiter steigern. Wir hören uns beim nächsten Mal, dein Jobflüster.